Welcome to the Ultimate Power Podcast, your podcast about inner and outer strength. Every week, brand new interviews, hot insights, and moving stories to help you reach your goals.
Liebe Freunde, herzlich willkommen hier im Ultimate Power Podcast mit einer komplett neuen Folge und heute total idyllisch. Wir sitzen nämlich hier mitten in Köln am Stadtwald, Springbrunnen im Hintergrund, See im Hintergrund, schöne Frauen im Vordergrund, darf man ja da direkt dazu sagen. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier im Podcast, auf den ich mich schon seit Wochen freue. Alexander Müller ist heute da. Er ist CEO und Inhaber von Gedankentanken, von dem Gedankentank auf dem Vormarsch, gerade in Deutschland überall bekannt, aus Funk und Fernsehen kann man fast sagen, dieses Format. Aber er ist nicht nur Gedankentank-CEO und Inhaber, sondern seit jeher Startup-Gründer, spricht selber sehr erfolgreich, viele, viele Keynotes, andauernd Anfragen, du kannst sie gar nicht mehr alle bedienen, hast du mir das letzte Mal beim Essen erzählt. Gleichzeitig ist er Familienvater, total bodenständig geblieben und ich freue mich einfach jedes Mal, wenn wir uns sehen. Deswegen herzlich willkommen hier im Interview und danke, dass du dir die Zeit nimmst, ein bisschen in dein Leben zu gucken.
Ja, danke dir. Hab mich auch tatsächlich sehr auf das Interview gefreut und gibt's eine geilere Kulisse? Ich habe gerade schon Gänse gesehen.
Ja, wartet, ist ja immer die geilsten Ideen entstehen ja immer spontan. Wir haben gesagt, wir treffen uns hier, nehmen das Interview auf. Wo? Keine Ahnung. Gucken wir dann. Und du sagst, wir gehen raus. So entsteht ja, stehen ja wirklich die geilsten Sachen. Sind die geilsten Sachen in deinem Leben auch so entstanden irgendwie so spontan und mach mal? Oder bist du schon jemand, der sich von Anfang an große Ziele und dann eins nach dem anderen immer linear alles erreicht? Oder wie war das bei dir?
Tatsächlich, ich glaube immer tatsächlich so eine Mischung. Ich denke schon immer sehr groß und wenn ich Dinge anfange, habe ich, glaube ich, immer die Vision, gar nicht konkret wie groß oder was es genau wird, aber es muss groß werden, es darf groß werden, das Potenzial sollte da sein. Ich sollte zumindest glauben, dass das Potenzial da ist. Aber dann, glaube ich, trotzdem sich treiben lassen, sehr intuitiv vorgehen, kleine Schritte machen, aber trotzdem immer gucken, hat das Potenzial, was Großes zu werden, glaubt man da dran? Und dann noch rechtzeitig zu erkennen oder zumindest glaube ich, das manchmal kann zu haben, das hat kein Potenzial und dann auch wieder sich in andere Richtungen treiben zu lassen oder halt dranbleiben und groß machen.
Hast du dieses Großdenken schon immer gehabt, so als jugendlicher Kind oder dann, als es dann losging mit dem Beruf? War das immer schon so ein Ding, wo du sagst, okay, ich will irgendwann ganz groß hinaus oder hat sich das irgendwann ergeben?
Ich glaube, da gab es immer unterschiedliche Phasen. Ich glaube, ich hatte immer Phasen, wo ich das Gefühl hätte, boah, da hast du eine Idee, da machst du etwas und das könnte was Cooles werden. Mhm. Und da war zumindest so als später Teenager, glaube ich, habe ich immer mehr gespürt und ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass ich Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, wie viel Potenzial in uns steckt und dann spürt man automatisch so, wenn man Dinge anfasst, könnten die gut werden. Und gleichzeitig gab es auch immer Phasen, wo man gemerkt hat, oder wo man vielleicht nicht so gut drauf war, wo man nicht so im Flow war, wo man Ideen angepackt hat und irgendwie hat nichts geklappt. Ne? Da sind auch Phasen, da glaubt man dann nicht unbedingt an die Größe, sondern da kommt dann eher der Zweifler etc. Und dann ist es eher eine Herausforderung oder die Aufgabe, ja, wieder in Flow zu kommen.
Ne? Kannst du dich so an diese ersten Projekte erinnern, wo du gesagt hast, so, das probiere ich jetzt mal, das mache ich jetzt groß. Was war da so, wann fing das an?
Das damalige Verhältnis hat sich das für mich unglaublich groß angefühlt. Das heutige Verhältnis war das jetzt nichts Großes, aber keine Ahnung, ich habe angefangen Musik zu machen als DJ, ne? Wie man das so kennt, keine Ahnung, 14., 15. Geburtstag, die ersten Kollegen fahren an, coole Partys zu machen, wo dann auch mal ein Bier getrunken wird und wer macht die Musik? Ja, ich. Und habe ich mir zwei Boxen dahingestellt, Mischpult mit einem guten Freund zusammen, ist heute ein sehr guter Freund mit dem Ken und dann sind wir mit Pectus Project von Geburtstag zu Geburtstag gezogen und die Partys wurden immer größer und irgendwann waren da auch mal, keine Ahnung, 500 Leute. Und wir wurden für große Partys aber nicht gebucht, weil ich glaube, dafür waren wir auch nicht gut genug. Mhm. Dafür gab es auch immer andere, die noch bessere Anlagen hatten, die noch auch älter waren als wir. Und dann haben wir gesagt, ja, dann müssen wir uns die Partys halt selbst machen. Ja. So, dann haben wir uns die Partys selbst organisiert, wo wir dann Musik machen konnten. Ja. Ne? Und keine Ahnung, da gab es dann Partys, zweiten Weihnachtstag bei uns in der Region, ist das eine Riesengeschichte. Und wir haben schon gedacht, scheiße, da kommt keiner mehr, haben die Türen aufgeschlossen. Und irgendwann sind alle das war die Party überhaupt, da waren dann, weiß ich nicht, 600, 700 Leute. Wir hatten nachher die Barte, keine Getränke mehr und so weiter, weil die Leute uns leer getrunken haben. Und das war für damalige Verhältnisse, war das groß. Die erste offizielle Party habe ich, glaube ich, organisiert mit 14. Und da waren dann irgendwie 300 Leute und ich hätte selbst nicht da sein dürfen. Und vielleicht war ich gerade 15, ich hätte nicht da sein dürfen. Ist auch völlig ausgeartet mit einer Schlägerei und es kam noch Polizei. Und also aus so Situationen, die waren dann irgendwie doch sehr anspruchsvoll für einen 15-Jährigen. Für damalige Verhältnisse war es groß. Hatte ich auch Angst vor, aber hat mich dann irgendwie dann doch auch reifen lassen.
Ja. Finde ich total spannend, weil da teilen wir uns ja auch schon wieder was komplett. Bei mir war es genau das Gleiche. Mit 15, 16 ging es los. Wir sind damals noch mit einem selbstgebauten Subwoofer, so aus Holz, haben uns selber zusammengeschraubt in den T2 von meinem Vater rein und dann zur nächsten Hochzeit damit. Haben die Leute da weggeblasen, war viel zu viel Bass im Raum, aber war eine geile Nummer.
Ich glaube, es gab einen Unterschied. Du hast wahrscheinlich Talent für Musik und ja, für DJ sein. Du hast eine, glaube ich, ziemlich geile DJ-Karriere gemacht.
Ja.
Bei mir hat es für den 90. Geburtstag gereicht, auch fürs Schützenfest so ungefähr. Aber wo es dann ein bisschen anspruchsvoller wurde, da gab es dann Leute wie dich, die haben es besser gemacht.
War das damals für dich auch so ein Startpunkt, wo du gemerkt hast, okay, das macht irgendwie Bock, Menschen zu bewegen, denen eine geile Zeit zu verschaffen?
Total. Deswegen, ich habe angefangen mit diesen Partys, mit Musik. Für mich war es das Größte, wenn um 12 Uhr nachts, vielleicht auch ein bisschen angefächert durch ein bisschen Alkohol, die Leute einfach ausgerastet sind und Spaß hatten. Da waren dann auf so einem Geburtstag waren 120 Leute und 80 davon tanzten um 12 Uhr und hatten richtig Bock. Und ich will nicht sagen wegen mir oder wegen uns als DJ-Team, aber ich glaube schon, dass wir einen wesentlichen Anteil daran hatten, dass wir die in diesem Moment begeistert haben. Und das war geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Und eine Party, wenn da 400, 500 Leute hinkommen, das macht einfach Bock, den coolen Abend zu machen. Bin dann in der Gastronomie geblieben. Also dieses Thema Gast geben macht mir schon immer irgendwie Spaß. Und jetzt sind es halt Seminare, Online-Kurse, was natürlich inhaltlich was ganz anderes ist, aber dann doch irgendwo eine gewisse Vergleichbarkeit.
Gut, wenn wir an eure Gedankentank-Events denken, da stimmt ja dann auch alles. Ja, ihr macht den Rahmen, dass sich alle wohlfühlen, guckt, dass die Speaker sich wohlfühlen, dass das alles professionell läuft. Und das ist ja schon eine Art auch Entertainment. Ja, also oder es ist Entertainment, wie auch immer. Also
Infotainment, absolut.
Ne? Also es geht ja nicht nur darum, eine schöne Zeit, sondern ihr wollt auch Inhalte vermitteln, aber Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall da. Wann hast du gemerkt, okay, ich will auf jeden Fall selber was machen? Also fing das wirklich so mit dieser Partyorganisation an oder gab es da später nochmal einen Moment, wo du sagst, okay, mein Weg kann nur der sein des Unternehmers und nichts anderes?
Also ich glaube schon, dass ich das irgendwo in den Knochen hatte, weil ich tatsächlich sehr, sehr früh angefangen habe, ob es die Partys waren, wo es dann das wahrscheinlich erste Mal so richtig offiziell war, dass ich da mit 15 da irgendwie Eintritt genommen habe und Flyer in der Stadt aufgehangen habe. Das war dann irgendwie öffentlich. Da war man in dem Moment irgendwie, hat man wie ein Unternehmer sozusagen gehandelt. Vorher gab es sicherlich schon ganz andere Situationen, wo ich als, keine Ahnung, Jugendlicher angefangen habe, so ein cooles Elektroauto, was ich hatte, zu vermieten für 50 Pfennig. Weil eigentlich vermietet man es nicht, hat die Mutter gesagt. Und ich habe es dann vermietet und habe mit den Einnahmen habe ich dann die Reparaturen bezahlt. Ja, da war ich sehr, sehr jung. Ich habe dann, weiß ich nicht, für die Nachbarschaft habe ich das Papier zum Papiercontainer gebracht und habe dann da meine Pfennige verdient und so. Das heißt, ich glaube, da steckt es schon tatsächlich irgendwie früh drin, dass man, wenn man etwas macht, was irgendwie Nutzen hat, wo andere was von haben, dass man da was für kriegt und sich dafür Dinge leisten kann. Ich glaube, so wurde ich ein Stück weit auch erzogen.
Bist du in einem Unternehmerumfeld oder deine Eltern, waren die selber Unternehmer?
Genau,
oder?
Mein Vater mehr war sozusagen der Unternehmer, meine Mutter Architektin, aber sicherlich auch, sage ich mal, hat unternehmerische Fähigkeiten. Mhm. Aber es war tatsächlich so, ich würde nicht sagen, dass ich als Unternehmer aufgezogen wurde, überhaupt nicht, aber sondern mehr so mit der Freiheit, glaub an dich und mach dein Ding. Und das wird schon seine Richtigkeit haben, wenn du Bock hast, eine Party zu organisieren. Also wenn ich heute an meinen Sohn denke, der ist 6, dass der in 9 Jahren eine Party organisiert,
komm ich mir
gerade ein bisschen komisch vor. Und da würde ich schon, hätte ich jetzt schon den Impuls zu sagen, überleg dir das mal gut, muss das sein, warte noch mal 3 Jahre bis 18 bis dann. Und meine Eltern, ich habe da mit denen nicht mal drüber gesprochen, im Sinne von, ich habe mir nicht mal eine Erlaubnis abgeholt. Die wussten das aber sehr wohl, die hätten schon einschreiten können. Das war für die völlig in Ordnung. Das heißt, das habe ich, glaube ich, irgendwo mitbekommen. Für mich gab es dann irgendwann so den Schlüssel tatsächlich, deswegen, das war alles so nebenbei und irgendwie so intuitiv hat man so seine Dinge gemacht. Es gab irgendwann den Schlüssel tatsächlich so mit 20 Jahren oder 19 war ich, glaube ich, noch, dass ich mich entschlossen habe, es vollberuflich zu machen. Das war tatsächlich so ein Wendepunkt auch in meinem Leben, um es mal melancholisch zu sagen. Ich habe eine Ausbildung, also Fachabitur gemacht, eine Ausbildung gemacht und das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gelernt, war auch eine kleine Firma, eine innovative Firma, aber habe dann für mich gemerkt, in so Systemen, auch mit Vorgesetzten etc., ich hatte dann irgendwie andere Ideen oder hatte das Gefühl, ich könnte mehr machen und habe mich dann entschieden, ich möchte mich wirklich selbst verwirklichen, möchte mein eigenes Ding machen und möchte irgendwie auch größer denken tatsächlich. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
Wie siehst du das heute? Ich meine, dein Weg ging dann ja weiter. Du hast angefangen, die ersten Sachen zu machen und so. Was war das erste große Business, was du gemacht hast?
Die Party mit 14.
Ja, ja. Ich fing ja nicht direkt mit Gedankentanken an. Ne?
Das, ja. Nee, das ist tatsächlich, also große Business ist ja immer die Frage, von welcher Perspektive es man sieht. Ich habe wirklich diese Party habe ich als großes Business damals empfunden. Mhm. Ich habe mich dann mit 20 selbstständig gemacht und habe auch großes Business gemacht. In meinem damaligen Empfinden, ich habe mich dann selbstständig gemacht mit einem Fastfood-Restaurant. Mhm. Habe ich mit 19 entschieden, eine Franchise-Lizenz zu kaufen, auch wieder mit einem sehr guten Freund zusammen, mhm. Der genauso alt war wie ich, und haben uns entschieden, wir investieren jetzt 120.000 Euro und verkaufen Sandwiches in Bocholt. Ja, Sandwiches kannte man in Bocholt nicht. Heute ist es auch wieder normal. Das ist inzwischen 13 Jahre her. Da war das völlig verrückt. Und Subway kannte zumindest in Bocholt auch noch keiner. Und das war auch damals haben uns andere gesagt, ein Riesenrisiko. Wir haben das nicht so empfunden. Aber das hat richtig Bock gemacht. Das war für damalige Verhältnisse. Wir haben dann innerhalb von, ich glaube, nach dem ersten Monat hatten wir so 15, 16 Angestellte. Das war für uns damals Big Business.
Wow.
Heute würde ich das auch anders betrachten. Da habe ich mal angefangen, mich selbstständig zu machen. Emotional war das früher was anderes. Mhm. Es gab aber sicherlich immer Phasen, wo ich das Gefühl habe, im Flow zu sein. Das war so eine Phase, als ich die Party organisiert habe, als ich den Subway gemacht habe. Jetzt bei Gedankentanken, das ist so ein Flow. In der Vergangenheit auch andere Geschichten. Dann gab es aber auch immer Situationen, wo dieser Flow nicht so da war, wo ich nicht das Gefühl hatte, Big Business zu machen, sondern wo es eher Ernüchterung gab. Also bei Subway zum Beispiel nach 2 Jahren war es Ernüchterung, weil wir gemerkt haben, wir haben jetzt einen Laden, der läuft eigentlich gut. Wir haben aber gemerkt, dass Subway da auf dem falschen Weg ist, dass die Entwicklung nicht positiv war im gesamten System. Wir haben den 300. Laden aufgemacht in Deutschland. Es gab danach 700, als wir verkauft haben. Jetzt gibt's wieder 300. Wir haben da glücklicherweise zum richtigen Zeitpunkt alles richtig gemacht. Auch ein Stück weit Glück dabei gewesen. So ein bisschen das Gespür, dass es bergab geht wahrscheinlich. Aber da fühlt man sich nicht im Flow und hat nicht das Gefühl, Big Business zu machen, wenn man den Laden dann verkauft und erstmal wieder bei Null anfängt und ein neues Geschäftsmodell entwickeln muss. Das ist mal so phasenweise. Wenn man im Flow ist, wenn man das Gefühl hat, man hat eine Idee und die ist vielleicht noch gar nicht so groß, aber man spürt einfach, da kann was Großes draus werden, dann fühle ich mich so, als wenn ich Big Business mache, auch wenn es vielleicht noch ganz am Anfang steht. Und es gibt Dinge, wo ich vielleicht sogar als Außenstehender betrachtet viel Geschäft gemacht habe, Big Business, viel Geschäft. Es fühlt sich aber nicht so an, sondern da hat man eher das Gefühl, es könnte viel, viel mehr sein. Aber man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass es gut läuft, dass es einen befriedigt, dass vielleicht der Kunde so richtig happy ist, sondern es ist einfach so ein Business, was irgendwie so daherläuft.
Bist du jemand, der so auch so den Nervenkitzel irgendwie sucht in den Herausforderungen? Oder bist du ein Unternehmer, der sagt, okay, ich brauche eine solide Basis und von da aus gehe ich dann den nächsten Schritt ganz geplant? Wie ist das bei dir?
Nee, also tatsächlich so das Erstere. Ja, es ist schon eher, sage ich mal, der Reiz, der irgendwo da sein darf. Bei mir ist der Reiz, tatsächlich etwas aufzubauen, Strukturen zu schaffen, eine Basis zu schaffen. Und wie gesagt, gerne klein anfangen und gerne auch kleine Schritte sozusagen, aber immer mit der Idee, was Großes zu schaffen. Und dann auch sozusagen, wenn man in diesen Flow reinkommt, wenn man merkt, das Team fängt an zu greifen, die Strukturen fangen an zu greifen, das Produkt kommt am Markt an, es ist ein Nutzen da, die Leute sind happy. Man geht den nächsten Schritt und dann durchaus in einen Flow reinzukommen und man merkt, dann entsteht dann etwas raus. Das ist das, was mich reizt und wo ich sozusagen gerne dran arbeite und was dann auch sehr, sehr befriedigend ist.
Bevor wir gleich ein bisschen über euer ganz großes Projekt Gedankentanken sprechen, würde mich auf jeden Fall noch interessieren, wie du das geschafft hast, über die ganzen Jahre nicht zurück in dieses System irgendwie zu fallen. War das überhaupt irgendwann mal ein Thema, dass du gesagt hast, hier System, oh mein Gott, da ist es, das wird größer, ich schnell wieder weg? Oder wie war das für dich?
Es gab ja immer mal Phasen, ich habe ja, ich schätze mal so 10 Firmen teilweise mitgegründet oder zumindest mit angeschoben oder teilweise auch eigenständig gegründet und dann selbst geführt, also immer sehr unterschiedlich, aber es haben bestimmt 10 Stück. Eine Firma, die ich zwischenzeitlich als Geschäftsführer geführt habe, die auch das war mit 40 Mitarbeitern und 10 Millionen Umsatz, ich dann kaufmännisch verantwortet habe, das war auch damals eine riesen Herausforderung, da war ich 26, 27.
Die Wespe will mich
ärgern.
Das Risiko müssen wir in Kauf nehmen, wenn wir hier draußen sitzen.
Genau. Jetzt habe ich tatsächlich die Frage war.
Bezüglich des Systems, ob du irgendwann mal einen Punkt hattest.
Und da gab es halt auch immer Phasen natürlich, wo du dann gerade kein Business gemacht hast, wo du eine Firma entweder eingestellt hast, weil es nicht lief, weil du nicht das Gefühl hattest, dass du auf dem richtigen Weg bist. Oder ich bin einmal auch aus dem angestellter Geschäftsführer, bin ich dann raus aus der Firma. Und da stellt man sich schon manchmal dann die Frage, so was ist jetzt der nächste Schritt? Und da gab es auch Phasen, wo dann plötzlich, da fehlt dir das Selbstbewusstsein, dass du das Unternehmergehen hast und man wartet dann doch irgendwie bei der dritten Firma auf den Durchbruch und es kommen die Zweifel oder auch finanzielle Situationen. Man fängt dann an, Kinder zu kriegen. Ja, es ist wichtig, ein festes Einkommen zu haben. Man ist nicht mehr so flexibel, wenn man keine Kinder hat und auch mal 2 Monate mit sehr, sehr wenig Geld auskommt. Mhm. Ne, da man hat ab gewissen Alter einen gewissen Lebensstandard, den man sich gönnt oder gönnen möchte. Und das sind sicherlich Situationen, wo man dann auch mal anfängt und sagt, boah, weißt du was, so ein Job, am 1. des Monats kommt das Geld, um 17 Uhr machst du Feierabend.
Schon ganz geil, ne?
So, die Phasen gab es sicherlich auch. Die Phase ist jetzt gerade nicht da, deswegen fühle ich mich gerade nicht so, dass ich da Bock drauf hätte. Sondern das sind eher die Phasen, wo ich von mir sagen kann, das sind eher die Phasen, wo es mir nicht so gut geht, wo ich dann solche, und da habe ich auch schon Bewerbungen geschrieben. Es gab mal eine Phase, wo ich glaube, das wäre auch eher so was Zeitweises gewesen, wo ich mal Bock gehabt hätte, so einen Konzern kennenzulernen. Ich habe noch nie einen Konzern von innen gesehen. Ich glaube auch, dass ich sehr schnell auf die Idee kommen würde, dass es nicht das Richtige für mich ist. Vermutlich. Aber die Erfahrung könnte schon wertvoll sein. Solche Phasen gab es auch schon mal.
Das heißt, du sagst jetzt wirklich, das Leben des Alexander Müller bis heute war nicht einfach nur steil bergauf, immer linear, sondern ging auch in Höhen und Tiefen, ja?
Total, total. Also von persönliche Krise, die sich dir auch mal gegeben hat, bis hin zu unternehmerische sowieso. Aber es gab sicherlich, also was ist sicherlich, von meiner Erfahrung gab es nicht die Phase, wo ich zu Tode betrübt war oder wo also diese Phase, wo ich dann gezweifelt habe, ob ich Unternehmer bleibe, da habe ich gleichzeitig auch eine Geschäftsidee umgesetzt und habe gerade ein anderes Unternehmen mit angeschoben. Das ist dann nicht so, dass ich in der Phase gar nichts gemacht hätte, aber da ist nicht dieses Gefühl da so, boah, jetzt starten wir gerade mal durch, sondern da gab es auch andere Phasen. Ne? Und sich dann zu fragen, okay, was war eigentlich in anderen Flow-Phasen anders? Mhm. Wie komme ich da wieder hin?
Ich finde das total spannend. Du sprichst ganz, ganz viel von Flow. Was bedeutet für dich persönlich denn Flow? Ich meine, du hast es gerade ein bisschen erklärt aus geschäftlicher Sicht. Was bedeutet für dich persönlich in deinem Leben komplett, wenn wir jetzt mal eine Ebene weiter runtergehen, im Flow zu sein? Wann fühlst du dich im Flow?
Ich benutze tatsächlich das Wort eigentlich total selten. Es ist interessant, dass ich das jetzt benutze. Weil ich benutze das irgendwie, wenn es tatsächlich so um unternehmerische Phasen geht, wo einfach die Dinge einfach, in Anführungsstrichen, einfach laufen. Mhm. Das heißt, ich sag mal, ich übertreibe jetzt ein bisschen überspitzt, dass es vielleicht deutlicher wird. Ist egal, was du anfasst sozusagen, es wird so, irgendwie was. Ne? Und diese Phasen gibt es einfach. Und dann sind die Dinge einfach, also Dinge laufen. Man hat ein Gespür für die Mitarbeiter, fürs Team, fürs Produkt. Man hat Ideen, setzt sie um und sie funktionieren. Das sind auch die Ideen, die funktionieren mal nicht, aber dann nimmt man die nächste Idee, die funktioniert dann wieder. Oder sie funktioniert nicht, aber auf einem Level, wo es dann trotzdem wirtschaftlich in Ordnung ist beispielsweise. So, das sind, sag mal, Phasen, wo es Flow ist. Und die sind nicht so wirklich anstrengend, die machen Spaß. Ja, ja, ja. Da gibt's keine Hindernisse, beziehungsweise es gibt keine Probleme, es gibt nur Hindernisse, die ich überwinden muss. Ja, ja. Also es gab Phasen, beispielsweise, als ich den Subway eröffnet habe, das war einfach Flow. Man war 19, das war eigentlich völlig verrückt. Wir haben uns entschieden, wir machen diesen Laden auf. Ja. Wir hatten kein Geld, nicht mal das Eigenkapital. Wir hatten keinen Standort, wir hatten keine Franchise-Lizenz, wir hatten eigentlich gar nichts außer eine Ausbildung und einen leicht überzogenen Dispo-Kredit mit 19. So. Aber das war Flow, weil... Ja. Wir hatten dieses Ziel, das war ein Leuchtturm, wir schaffen das. Da war auch ein ganz großes inneres Selbstbewusstsein, so nach dem Motto, das klappt irgendwie. Ja. Weil wir einfach daran geglaubt haben, dass das in Bocholt funktioniert, dass wir das können. Und warum sollten wir das dann nicht machen? Also es kann ja nicht sein, dass man nicht 25.000 Euro Eigenkapital bekommt, wenn man gut ist und an etwas glaubt. Ja. Und wenn man 25.000 Euro Eigenkapital hat, dann kriegt man doch 95.000 Euro von der Bank. Und wenn man das schafft, dann schafft man es doch, einen Lizenzgeber zu überzeugen, dass man Lizenz für einen solchen Standort in Bocholt bekommt. Und einen Vermieter bekommt man doch auch überzeugt und die Eltern sowieso. Also warum sollte das nicht funktionieren? Ja. Und genauso sind wir da dran gegangen und natürlich kamen dann Hindernisse. Und wir haben Absagen bekommen von der Bank und der Vermieter wollte uns das nicht vermieten und so weiter und so fort. Aber das waren keine Probleme, so nach dem Motto, oh, jetzt scheitern wir gerade, das wird wahrscheinlich wohl nichts. Sondern aber nur die Frage, okay, was müssen wir jetzt machen, um die nächste Hürde zu kriegen? Und das meine ich mit Flow.
Würdest du sagen, dass du dir einen Flow auch ein Stück weit erarbeiten darfst in deinem Leben? Oder kommt es einfach so, wenn du nur die richtige Einstellung hast?
Also richtige Einstellung, da spricht sicherlich was Richtiges an. Ne? Mhm. Also die Einstellung ist, glaube ich, sowieso die Basis. Die Frage, was ist Einstellung? Da steckt ja ganz viel hinter. Ne? Innere Haltung, Mindset und so weiter. Das ist sicherlich, glaube ich, die Basis von allem. Und Teil des Mindsets der Einstellung sollte, glaube ich, auch sein, ich darf für meinen Erfolg auch ein bisschen was tun. Ob es daran ist, an dem Mindset, an der Einstellung zu arbeiten oder es dann halt auch in die Umsetzung zu bringen, die Dinge wirklich umzusetzen, das gehört sicherlich alles dazu. dass dir die Dinge einfach in den Schoß fallen. Die Menschen gibt es bestimmt, die irgendwie Gott gesegnet auf die Welt kommen und keine Ahnung, ob Jesus viel dafür tun musste, dass aus dem das geworden ist, was aus ihm geworden ist. Ich weiß nicht, ob der mit als Jugendlicher viel meditiert hat oder viel gebetet hat in seiner Sprache, keine Ahnung. Aus dem ist sehr, sehr viel geworden. Ob ihm das alles zugefallen ist, keine Ahnung, müsste man mal fragen.
Das heißt, du würdest sagen, dir ist es auf jeden Fall nicht zugefallen. Das finde ich ja auch, das habe ich dir im Vorgespräch gerade schon gesagt, wenn ich dich jetzt so angucke, ja, Familienvater, drei Kinder habt ihr, ne?
Genau.
Ja. Mhm. Drei Kinder, weiß nicht, wie viele Unternehmen du jetzt gerade selber hast und führst. Gedanken tanken geht komplett durch die Decke. Das sieht alles super schön aus. Und wenn ich dich dann noch so erlebe, total relaxed hier, lass mal hier am Springbrunnen ein bisschen Interview aufnehmen. Ich könnte fast meinen, so, ja, du machst halt einfach so und das kommt immer alles so. War halt dann, um hier hinzukommen, halt nicht immer so, ne? Das ist halt.
Genau, also ich habe den Eindruck, auf der einen Seite mag der ein bisschen täuschen, weil wir haben jetzt irgendwie Freitagmittag haben wir, glaube ich, ne? Ja, wir haben Freitagmittag und das war tatsächlich eine sehr intensive Woche, aber eine sehr spaßige Woche. Also im Sinne von, wir haben ganz viel irgendwie erreicht diese Woche. Diese Woche war zum Beispiel sehr, sehr viel Flow. Es war aber auch sehr, sehr viel. Also es war vielleicht etwas zu viel, ne? Also ich bin jemand, der tendenziell sich etwas zu viel zumutet. Also ich schaffe es schon immer, an meine Grenzen zu gehen. Ja. Manchmal auch so ein bisschen drüber, dann wieder ein bisschen drunter. Also ich reize mich schon sehr gut aus, was, glaube ich, nicht unbedingt meine Stärke ist. Sondern manchmal ist es tatsächlich ein bisschen viel. Und das spüre ich dann auch. Deswegen, da ist dann nicht nur alles immer Sonnenschein. Aber tatsächlich kann ich heute sagen, eine geile Familie zu haben, eine Firma zu haben, die richtig Spaß macht, die sich auch entwickelt, die aber sicherlich beispielsweise auch nicht immer so dastand. Ne? Also wenn man heute sieht, dass man irgendwie so eine Köln Arena voll macht und du sagst irgendwie, man viele kennen uns, wir sind sichtbar im Internet und so weiter. Das war die ersten Jahre extrem harte Arbeit. Ist bis heute noch. Also da sind über 50 Menschen, also Mitarbeiter, ja, plus unglaublich viele Experten, die für uns arbeiten, die ganzen Speaker, die ganzen Trainer, die jeden Tag ganz, ganz viel dafür tun, um diese Sichtbarkeit zu schaffen. Das ist ja kein sozusagen, wir laden dann ein YouTube-Video hoch und dann sehen das plötzlich 500.000 oder wir sagen jetzt mal, wir gehen in die Köln Arena und dann wie Madonna, keine Ahnung, die hat auch ganz, ganz viel gearbeitet, die einfach nur sagen muss, ich bin an dem und dem Datum in der Köln Arena und in 5 Minuten ist ausverkauft. So ist es bei uns halt nicht, da steckt ganz, ganz viel Arbeit hinter. Aber inzwischen, das können wir, glaube ich, schon sagen, wenn wir so ein Projekt anfassen, kommt da ein gewisser Flow rein und das macht Spaß. Aber das war vor 3 Jahren bestimmt nicht so.
Was würdest du, ich meine, du sprichst ja auch in deinen Vorträgen viel über Veränderungen und Chancen durch Digitalisierung, ist, glaube ich, so eins deiner großen Themen auch. Was gibst du heute jungen Unternehmern mit, die jetzt gerade so anfangen? Ich meine, es hat sich ja sowas von brutal verändert in den letzten 3, 4, 5 Jahren. Wenn du mit 18, 19, wenn du jetzt heute nochmal 18, 19 bist, würdest du dann immer noch Partys organisieren oder bist du dann quasi schon im Internet, hast deine erste Startup? Also was gibst du den Leuten mit heute, wenn die sagen, okay, ich will auf jeden Fall Unternehmer werden, ich will ein eigenes Ding machen? Hast du da so ein paar Dinge, denen du auf jeden Fall, die auf jeden Fall mitgibst?
Du hast gerade gesagt, und das ist ganz wichtig, wenn du wirklich jung bist, ne, so 18, 19, weil das ist tatsächlich, das ist ja ein Traum, wenn man sozusagen in der heutigen Zeit dieses Alter hat, wie ich die gesamte Karriere von den ersten Schritten sozusagen noch mehr oder weniger vor sich hat. Ich persönlich glaube, dass 2 Dinge unglaublich wichtig sind. Das eine ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das andere das Thema Digitalisierung. Das finden wir auch bei Gedankentanken wieder. Ich glaube, auf beide Themen fokussieren wir uns sehr stark. Ich persönlich fokussiere mich auf beide Themen sehr stark. Und wenn man da 18, 19 ist und da seinen Fokus drauf gibt, einfach schaut, was gibt es am Markt für richtig gute Coaches, für Lebenslehrer, für Wissen, wie ich sozusagen mich persönlich entwickeln kann, wie ich meine Bestimmung finde, meine Sinnhaftigkeit, die Sinnhaftigkeit meines Lebens finde, wie ich herausfinde, wie ich selbst ticke, wie ich mein Mindset erstmal kennenlernen kann und dann auch positiv beeinflussen kann, wie ich herausfinde, was ich wirklich will im Leben, was mich wirklich glücklich macht. Wie ich das überhaupt mal herausfinde, ist, glaube ich, schon mein erster Schritt. Und daran dann systematisch arbeiten kann, das man im Alltag integrieren kann. Sich damit zu beschäftigen, das mit 18, 19, ist, glaube ich, ein Riesengeschenk. Das wird immer wichtiger in dieser unglaublich sich immer schnell lebenderen Zeit der Digitalisierung, der Globalisierung und so weiter. So ein 18, 19-Jähriger kann sich das vielleicht nicht vorstellen. So wie es heute ist, war es nicht immer. Früher war das Leben, dass wir beide 18, 19 waren, war es alles ein bisschen langsamer, alles ein bisschen entspannter vielleicht auch. Und ich glaube, das wird in 10 Jahren noch ganz anders sein. Und sich dann mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen, mit Technologie wirklich da, ich meine damit nicht nur, wie ein Smartphone funktioniert und die neueste Spiele-App. Das bringt auch schon was, wenn man sein Smartphone beherrscht, aber wie versteckt dahinter? Wie verändern sich gerade unsere Geschäftsmodelle? Welche Skills, welche Business-Skills muss ich haben? Stichwort Online-Marketing, moderne Produktentwicklung. wie schaffe ich es, eine coole Unternehmenskultur aufzubauen? Mhm. Wie entsteht überhaupt eine Unternehmenskultur? Also wie entsteht eine sinnvolle Unternehmenskultur zum Thema Digitalisierung, wo Innovation stattfinden kann, wo die Leute Bock haben, zur Arbeit zu gehen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Wenn man in den beiden Themen fit ist, dann steht einem die Welt, glaube
ich,
offen.
Ja, es ist mega. Und ich finde auch krass, heute, wenn du 18, 19 bist, bist du ja quasi auch mit Smartphone und so weiter groß geworden, ja? Was gibst du Leuten mit, die vielleicht jetzt nicht 18, 19 sind, sondern schon diese ganzen Generationen mitgemacht haben, die wir auch mitgemacht haben und noch weiter, so mit 40, 45, 50 und sagen so, ich will aber trotzdem noch mal was machen, weil die Gesellschaft sich so verändert. Gibst du genau das Gleiche mit oder sagst du, okay, für euch, ihr müsst irgendwie eine Abkürzung nehmen? Oder
ich will die gleichen Tipps geben. Also, ich war so begeistert gerade von der Frage, mit 18, 19 bist, weil echt cool ist, weil du dann wirklich dein Leben auf diese beiden Themen aufbauen kannst. Beim Alter ist es, oder wenn man etwas erfahren ist, sind es, glaube ich, die beiden gleichen Themen. Die Frage ist wirklich, möchte ich jetzt noch Ingenieur werden mit 40, wenn ich vorher nicht Ingenieur war? Wenn ich, keine Ahnung, mit 18 Bock auf Technik habe, dann würde ich empfehlen, werd Ingenieur. Also irgendwo beschäftige dich mit den neuesten Technologien, weil da ist die Zukunft. Als 40-Jähriger, wenn ich jetzt noch Bock habe, programmieren zu lernen, mach das auch ruhig, aber da hat man vielleicht keinen Bock mehr umzuschulen oder so. Aber auch da Persönlichkeitsentwicklung, sich mit den neuesten Trends zu beschäftigen oder überhaupt Lust auf Technologie zu bekommen. Also es ist ja in Deutschland so eine gewisse Abwehrhaltung, ist nicht nur in Deutschland so, aber ich spüre es ja halt auch besonders stark. Wir sind über die letzten Jahrzehnte, glaube ich, sehr, sehr satt geworden. Das heißt, so wirklich Veränderung wollen wir nicht, weil gefühlt kann es uns ja fast nur in Zukunft schlechter gehen, als es uns aktuell geht. Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das eine Gefahr ist, in der wir sind, dass wenn wir nicht anfangen, eine gewisse Neugierde, Hunger, Bock auf das Neue zu bekommen, auf die Digitalisierung, auf das, was da kommt, dann wird es halt schwierig, glaube ich, da in dieser Geschwindigkeit mitzubekommen. Mhm. Weil ich war gerade im Silicon Valley, da sieht man das. Ja. Mein größtes Learning fast, also zu den Top 3 Learnings würde ich sagen, aus einer Woche Silicon Valley war, wir waren im falschen Land. Das haben die uns da hinten erzählt und die sind sehr selbstbewusst dort, die Menschen.
In Amerika meinst du?
Wir waren im falschen Land. Das Silicon Valley war der falsche Reiseort, hat man uns erzählt.
Weil die nicht mehr Nummer eins,
weil China gerade ziemlich aufholt. Zum Bereich Innovation, Startups, wirklich High Technology, geht China gerade am Silicon Valley vorbei. Das sagen einem die klugen Köpfe des Silicon Valleys.
Wahnsinn, oder?
Nächstes Jahr wollen wir mit Gedankentank eine Reise nach China anbieten, neben dem Silicon Valley. Ja, wir sind da, reagieren da schnell drauf, direkt angepasst. Aber das ist ganz spannend. Und wenn man da mal hinschaut, da sind allein in China 1,4 Milliarden Menschen, plus darum nochmal eine Milliarde und so weiter, in Indien nochmal eine Milliarde, da sind irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Milliarden Menschen in Asien und die sind hungrig, die haben Bock, die sind in China, weiß ich nicht, ob ich da gerade Mist erzähle, ich glaube, die sind nicht wahnsinnig jung, die haben auch die Herausforderung, glaube ich, einer überalterten Bevölkerung, aber in Asien ist generell jung, gerade Indien und so weiter, das heißt, die Herausforderung wird schon da sein, diese Geschwindigkeit, die aufnehmen werden, mitzuhalten, das heißt, da Bock drauf zu bekommen. Nicht aus einer Angst heraus, sondern aus einer Lust heraus. Macht ja viel, viel mehr Spaß, sich damit zu beschäftigen, weil Technologie bringt so viel Geiles mit sich.
Ja, und ich glaube, das gilt ja generell für alles im Leben, wo du einfach gucken darfst, immer offen zu bleiben für alles, was halt passiert. Ich kann mich erinnern, mein Vater war mit 62 das erste Mal mit uns auf dem Tony Robbins Konzerte mittlerweile, was der Verheilen voll macht. Und hat dann angefangen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Dafür ist es ja auch nie zu spät. Heute ist er Mitte 70 und schreibt mir jeden Tag, hey, cooles Video wieder auf Instagram und keine Ahnung. Ist halt irgendwie mit dabei. Nicht, weil er es muss, sondern weil er irgendwie Spaß daran hat.
Dein größter Fan, oder?
Ja, es macht total schöne Grüße an meinen Vater auch an der Stelle. Also es macht total viel Spaß und ich glaube, das ist auch gesund, einfach im Älterwerden einfach so diese Offenheit halt beizubehalten. Lass uns ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, weil ich weiß auch, dass einer deiner großen Erfolge auch war, mit einem großen Persönlichkeitstrainer hast du gearbeitet, mit Robert Beetz, viele, viele Jahre hinweg. Was war denn so dein erster Zugang zu Persönlichkeitsentwicklung? Kannst du dich noch daran erinnern? Hast du ein Buch in die Hand gedrückt bekommen oder wie war das?
Ich hatte da erstmal gar keinen Zugang so in der Jugend. Einfach keinen Zugang. Ich kann das anders nicht beschreiben. Ich wusste nicht, was Persönlichkeitsentwicklung ist. Und mein Vater hat tatsächlich eine Lebenskrise gehabt. Das war tatsächlich so, heute würde man sagen, wahrscheinlich Burnout, Midlife-Crisis, was auch immer. Dem ging es wirklich schlecht. Mhm. Körperliche Erscheinungen gehabt. Also jetzt keine große Diagnose, die so ein Arzt gestellt hat, aber ne, so klassisch, wie man das wahrscheinlich auch heute als Burnout bezeichnen würde. Und es war natürlich für mich heftig, für die Familie heftig irgendwo so eine Phase. Und er hat angefangen tatsächlich mit Persönlichkeitsentwicklung. Er hat vorher auch keinen wirklichen Zugang gehabt. Und er hat irgendwie über einen Freund ist er dran gekommen, hat angefangen Seminare zu besuchen. Und da konnte man halt in sehr kurzer Zeit eine Entwicklung sehen. Ich habe gar nicht verstanden, was da passiert, aber es war halt anscheinend irgendwie gut. Und irgendwann bin ich mal so ein Seminar mitgegangen. Vielleicht Ich wusste, glaube ich, auch nicht, was mir da geschieht. Und vielleicht habe ich es auch eher gemacht, weil mein Vater es wahrscheinlich cool fand. Und das war ein 9-Tage-Seminar.
9 Tage.
Mit 15, 9 Tage. Ja. Und ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll.
Na klar.
Das fing echt an mit einer. Das war ein kleines Seminar und es war echt eine ganz skurrile Situation. Da ging es echt direkt in die Tiefe. Das Seminar fing an und das war ein Seminar, wo man direkt in so eine Art Coaching-Situation geht, direkt selbst als Teilnehmer, wo man sich quasi gegenseitig coacht. Dann brauchte man jetzt keine großen Fähigkeiten für, die hatte ich mit 15 natürlich auch nicht. Sondern ging es einfach darum, so ein gewisses Feedback zu geben und das kriegt schon jeder hin. Und die andere Person, die hat schon häufiger Persönlichkeitsentwicklung gemacht und die ging da plötzlich ab und war in vorherigen Leben, war plötzlich am Marterfall, wurde gerade irgendwie und du so vorherige Leben, so. Marterfall und die hat das nicht so erzählt, sondern die hat das gelebt in dem Moment. Die hatte die Augen zu und als wenn die gerade da, wie ich am Marterfall sitzt, die hatte panische Todesangst. Und das war so eine krasse Erfahrung in dem Moment, ob man da jetzt dran glaubt, an vorherige Leben, das ist alles völlig egal. Wenn du in dem Moment da sitzt und du lebst die Angst dieser Frau, ist völlig egal, was die hat. Die war voll in dieser Angst drin und es gab Methoden damals dann, mit dieser Angst in die Situation umzugehen und so weiter. Ich will nicht ins Detail gehen, aber das war mein erster Tag Persönlichkeitsentwicklung. Acht weitere folgten dann und das, ich muss sagen, ich habe selbst nach den 9 Tagen nicht verstanden, was Persönlichkeitsentwicklung ist und was ich da eigentlich 9 Tage gemacht habe. Irgendwie habe ich da so Gedanken aufgeschrieben, die in mir drin sind und die dann umgedreht und irgendwelche Sachen damit gemacht und dadurch irgendwo mein Bewusstsein verändert. Und das war super spannend, weil ich habe mich danach irgendwie anders gefühlt, besser gefühlt, klarer gefühlt. Ich habe aufgeschrieben, was mir eigentlich wichtig ist und ich hatte damals Französisch-Probleme in der Schule. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere daran erinnert. Und danach hatte ich glaube, meine Note wurde nicht viel besser, aber ich hatte nicht mehr so viel Angst, zu Französisch zu gehen. Mit meiner Lehrerin kam ich auch besser klar. Und das waren so Erlebnisse, wo ich dann, wie ich gespürt habe, wie viel Potenzial eigentlich in uns steckt. Und mir ist, das war irgendwie so ein Aha-Moment, wo mir klar geworden ist, dass wir uns eigentlich täglich, natürlich völlig unbewusst, wir beide jetzt auch gerade, während wir hier sitzen und die Zuhörer vielleicht auch, uns täglich unbewusst, aber dann doch irgendwo aktiv im Unterbewusstsein von unserem eigenen Potenzial abhalten. Ist nicht zu leben. Ja. Durch unsere Gedanken, durch unsere Überzeugung, durch unsere inneren Haltungen, die uns, wie gesagt, beidesgehend unbewusst sind. Das findet ja, ich kenne die ganzen Zahlen jetzt nicht, das können andere besser, wie viel 90% unserer Gedanken oder nicht nur unserer Gedanken, unserer Wahrnehmung ist unbewusst und so weiter. Und das habe ich da für so einen Moment gespürt. Und ich glaube, dieser Moment, wenn man das einmal gespürt hat, dieses Potenzial, was irgendwo in uns ist, dann macht das Bock auf mehr.
Krass, ja, und du hast ja ganz viel mehr, ich weiß nicht, wie viele Seminare du seitdem gemacht hast. Wir haben uns letztes Mal schon unterhalten, du warst gerade jetzt erst wieder unterwegs. Für mich ist das ganze Jahr so, dass ich Spiritualität tatsächlich für mich so zum ersten Mal richtig entdecke, kann ich heute sagen. Ja, ich beschäftige mich schon Jahre damit, aber richtig auch
erleben, ne?
Erleben.
Also Bücher lesen ist cool, aber erleben ist was anderes.
Unterschied. Das ist ja unglaublich. Und du sagst jetzt, du hast ja quasi mit 15 so deine erste Erfahrung damit gemacht. Das ist ja unglaublich. Wenn du jetzt so auch auf deine Kinder guckst und gerade so die Situation erzählst mit Französisch, Schule und so weiter, inwieweit denkst du, dass Persönlichkeitsentwicklung irgendwann in unser Schulsystem einen Einzug erhält oder inwieweit das wichtig sein wird?
Na gut, wichtig sein, da brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen. Also ich glaube, das ist uns irgendwo allen klar. Dass es da Einkehr hält in der Schule, wie wir heute kennen, da habe ich tatsächlich großen Zweifel dran, weil ich einfach glaube, dass generell in so Schulsysteme... Ich glaube ganz stark an Innovation und wir werden in Zukunft andere Schulen haben. Dass unser jetziges Schulsystem das gechanged bekommt, das glaube ich persönlich nicht, weil mein Sohn wird jetzt gerade eingeschult mit 6 und die haben nicht mal ein digitales Klassenbuch. Das heißt, wir bekommen so kleine Zettel nach Hause, handschriftlich, über Feedback zu unserem Sohn, wenn er sich ja nicht so verhalten hat, wie die Lehrerin sich das in dem Moment gewünscht hat. Und wir haben keine Kommunikationskanäle, keine vernünftigen, außer Zettel, die wir uns schreiben. Und ich habe jetzt schon gehört von einer anderen Lehrerin, die hatten schon digitale Klassenbücher und die führen die jetzt wieder ab. Also die werden wieder abgeschafft. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte mich auch gar nicht zu sehr damit beschäftigen, weil mich das dann eher aufwühlt. Aber ich will nur damit sagen, wir reden über digitale Klassenbücher. Wir reden doch gar nicht über digitales Lernen. Wir reden nicht über Abschaffung von Büchern oder von sowieso mal neuen Bildungskonzepten, von neuen Inhalten. Da reden wir noch gar nicht von, sondern wir reden von ganz banalen Dingen. Wir reden davon, dass der Schimmel nicht an der Decke sein sollte in der Schule. Dass die Lehrer... Ich darf jetzt nicht zu viel sagen über meinen Sohn, weil nicht, dass das noch irgendjemand sieht, aber wie viele Fehlzeiten da von Lehrern jetzt nach wenigen Wochen schon da sind, da frage ich mich, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und ich glaube halt irgendwann, dass unsere Schulsysteme von neuen Systemen abgelöst werden, dass Also das ist meine Hoffnung. Tatsächlich habe ich es jetzt im Silicon Valley, haben wir uns da auch so ein bisschen mit beschäftigt, haben wir teilweise sehr, sehr spannende Konzepte kennengelernt, auch wieder gesehen, wie weit die sind. Die haben gar keinen Turnister mehr, mit denen sie zur Schule gehen. Mein Sohn, der kriegt wahrscheinlich Rückenprobleme, wenn er ins Alter kommt, durch den Turnister, den er jetzt trägt. Die kommen mit dem iPad in die Schule und das ist alles drauf. Die Hausaufgaben können die von überall aus machen, die machen die völlig digital, reichen die digital ein und so weiter und so fort. Da sind wir ja Meilen von weg. Und ich glaube, dass dieser Innovationsdruck, wie bei allem, irgendwann so groß wird und dann wird er irgendwann kippen. Ich glaube eher, dass dann private Systeme entstehen werden, weil der Staat einfach, das Schulbildungssystem so langsam ist in der Veränderung und auch in der eigenen Kraft, die da hat, sich zu verändern, dass ich nicht glaube, dass der Staat das hinbekommt.
Was ich total spannend finde, das erlebe ich immer öfter jetzt auf unseren Seminaren, dass halt auch wirklich Lehrer bei uns sind, sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und dann selber merken, okay, ich bin gerade im System, ich habe mich persönlich weiterentwickelt. Eigentlich würde ich es so machen, nur ich kann nicht, weil das System sagt, ich muss Noten geben. Ich habe eine Lehrerin gehabt, die hat mir letzte Woche erzählt, sie hat in der dritten Klasse macht sie Kunstunterricht und musste dann halt die Gemälde und die Dinge, die sie gemacht haben, halt bewerten in Noten. Und dann kam halt ein Junge nach vorne und hat gesagt, also was kriege ich für eine Note? Und sie musste ihm eine 3 geben, hat schrecklich angefangen zu heulen und war sehr erschüttert. Und ihr ist das Herz halt aufgegangen, weil sie wollte eigentlich nur sagen, du hast es super gemacht. Ist mein Mikro gerade runtergerutscht.
Wer weiß, wie lange schon?
Ja, sonst geht das hier durch.
Okay. So, jetzt hört er mich auch wieder, hoffentlich. Sehr gut. Um die Geschichte gerade einmal fertig zu erzählen. Ich glaube, sonst bin ich hier einmal durchs andere Mikro gekommen. Das läuft schon. Immer positiv denken. Sie hat dann halt gesagt, ja, am liebsten hätte ich halt gar keine Note gegeben, sondern hätte halt nur gesagt, du hast das für deine Arbeit gut gemacht und ich schreibe dir was Schriftliches da rein, aber das geht halt nicht, weil ich muss dir eine Note geben. Und er hat gesagt, okay, aufgrund dieser Note komme ich jetzt halt nicht aufs Gymnasium. Und das sind halt so Situationen, wo halt wirklich auch das komplette System gerade, glaube ich, Schritt für Schritt einmal von innen heraus ein bisschen verwackelt wird.
Ja, selbst wenn sie Inhalte verändern können, gleichzeitig, sie kann schlecht den Schimmel an der Decke entsorgen, sie kann schlecht eigenständig ein digitales Klassenbuch einführen, sie kann den Lehrplan, kann sie auch nicht ändern, selbst wenn sie andere inhaltliche Einflüsse einfließen lässt, selbst wenn sie das Notensystem, keine Ahnung, manipuliert, was theoretisch, glaube ich, auch möglich wäre, dass sie ihm einfach eine gute Note gibt, wie auch immer, keine Ahnung. An dem bestehenden System kann man natürlich bedingt was machen, wir können in die Politik gehen und so weiter, aber weil sie auf den Weg jetzt gehen wollen. Ich glaube tatsächlich, dass Innovation vom Staat häufig blockiert wird und da mache ich dem Staat nicht mal so einen Vorwurf im Sinne von, weil der Staat sind wir, ne? Wir wählen die Politiker und so weiter und so fort. Ich bin da keiner, der immer auf andere schimpft zeigen. Oder und so ja, weiter. Klar. Wir sind der Staat. Wir wollen diese Veränderung auch nicht. Wenn uns Politiker die Wahrheit sagen, dann wählen wir die nicht mehr. Die Medien, die sind sozusagen auch angeheizt, machen Debatten und als Politiker kann ich keine vernünftigen Debatten mehr führen, weil direkt alle sich auf einen werfen etc. Weil wir uns aber auch in diese Medien reinhängen. Die Medien sind auch nur ein Spiegel von uns. Deswegen, wir sollten jetzt aufpassen, dass wir keine Politiker oder keine Schulbashing betreiben. Ich glaube, das bestehende System kann sich selbst nicht innovieren und deswegen wird es von außen kommen. Mhm. Genauso wie das Gesundheitssystem auch seine Schwierigkeiten hat durch die Regulierung. Da entsteht auch ein riesen Innovationsstau. Man muss sich nur mal die Kommunikation anschauen im Gesundheitswesen. Die Kommunikation unter Ärzten, die Kommunikation zwischen Ärzten, Krankenkassen, Apothekern, die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten etc. Er hat sich in den letzten Jahren fast nichts getan, was heute theoretisch möglich wäre, zum Gunsten der Patienten, zugunsten der Kosten etc. etc. Da wird auch nicht viel passieren die nächsten Jahre. Da wird auch ein Innovationsstau entsteht da gerade. Da kann man in ganz viele uninnovative Bereiche gucken, aber irgendwann kippt das. Und dann entstehen neue Systeme häufig. Das nennen wir dann in der Digitalisierung Disruption. Ja, wenn die großen Konzerne im Vergleich es nicht schaffen, dann kommt irgendwann sozusagen Uber und macht den halt die Konkurrenz und dann wird etwas disrupted und es gibt halt keine Taxis in San Francisco mehr oder ganz wenige.
Ja. Und dann, wenn so ein Druck entsteht, passieren Dinge auf einmal auch ganz, ganz schnell, die vorher vielleicht Jahre gedauert haben. Ne?
Absolut.
Und was ich ganz schön finde, ihr mit Gedankentanken, ihr wirkt dem ja auch so ein bisschen entgegen, das, was das System vielleicht nicht direkt schafft, gerade aufzufangen. Da gebt ihr Impulse, ihr bringt Ideen nach draußen, ihr bringt Persönlichkeitsentwicklung nach draußen, ihr verbindet Menschen. Was ist eure Vision dahinter? Wo geht das hin?
Also wir glauben erst einmal, dass Menschen weiterkommen wollen im Leben, dass sie sich weiterentwickeln wollen, dass wir eine innere Kraft haben, die wenn sie freigelegt ist, sozusagen dich motiviert, dich weiterzuentwickeln und, keine Ahnung, die beste Version deines Selbst zu schaffen. Man könnte auch sagen, sich selbst zu verwirklichen und so weiter und so fort. Und dazu Wissen, Impulse zu geben, Grundlagen zu geben, dass Menschen das erreichen können. Das würde ich mal als Grundvision, als Grundaufgabe, als Zweck von Gedankentanken sehen. Und das machen wir halt durch unterschiedlichste Formate. Und wenn man halt die besten Experten hat, von denen man lernt, wenn das unterhaltsam ist, wenn es kurzweilig ist, wenn es aufgrund unserer sich immer schnelllebigeren Zeit sehr komprimiertes Wissen ist, dann, glaube ich, bringt das Menschen besonders weiter. Und daran versuchen wir uns zu orientieren. Die besten Experten, unterhaltsam, auf den Punkt, komprimiert mit dem Wissen, was mich weiterbringt als Privatperson, als Selbstständiger, als Unternehmen, um erfolgreich, glücklich meinen nächsten Schritt zu gehen. Das ist das, was wir versuchen, bei Gedankentanken zu erreichen.
Und das gleichzeitig ist es halt, dass Informationen und Wissen weitervermitteln und gleichzeitig Spaß haben dabei. Ich glaube, das ist so die wichtige Kombination, die euch so erfolgreich gemacht hat bis jetzt. Und nicht ohne Grund habt ihr die Allianz Arena, wollte ich schon sagen.
Da gehen wir nicht hin.
Die Köln Arena ausverkauft schon. Seid ihr ausverkauft jetzt für November oder geht noch was?
Ich weiß nicht, wann du das hier ausstrahlst. Du willst wahrscheinlich jetzt ausverkauft
relativ,
sein.
Relativ kurzfristig.
Also ja. Wir haben tatsächlich 200-300 Tickets oder so haben wir jetzt. Die anderen knapp 15.000 sind verkauft und wir sind selbst, wir können selbst kaum glauben. Also wir haben gedacht, dass wir da irgendwie so 3.000 Leute irgendwie zusammenkriegen, wenn wir uns ganz lang strecken und ja, ist eine schöne Bestätigung, dass die Menschen genauso viel Bock auf das Event haben wie wir.
Und jetzt habt ihr ja nicht nur die Live-Events, die unglaublich gut laufen, sondern ihr seid ja jetzt auch im Online-Bereich, habt ihr die nächsten Schritte gemacht, ihr habt eine Online-Academy. Magst du darüber noch ein bisschen was erzählen, was da so auch eure Vision ist, wo ihr hinwollt?
Ja, die Sache ist ja immer, wie kann ich meinen Unternehmenszweck, jetzt Menschen weiterzubringen, wie kann ich den maximieren sozusagen? Ja. Wie kann ich diesen Zweck am geilsten umsetzen? Mhm. Und da ist klar, so ein vor Ort ein Event zu besuchen, ist nicht gleich mit einem Online-Kurs. Klar. Das ist emotionaler, wenn ich vor Ort bin, gar keine Frage. Aber wenn ich es online mache, kann ich plötzlich viel mehr Menschen erreichen. Mhm. Ich kann Menschen erreichen, die keinen Bock haben zu reisen, die keinen Bock haben auf Veranstaltungen, die keinen Bock haben, mit vielen Menschen gleichzeitig in einem Raum zu sein. Mhm. Die vielleicht nicht das Budget haben, vor Ort dabei zu sein, weil es einfach aufwendiger ist, weil ich Spritkosten habe, Hotelkosten und so weiter. Mhm. Und wenn es 10.000 online machen oder 100 Leute in einem Raum, ist es natürlich auch günstiger, wenn 10.000 sich die Kosten teilen. Also das heißt, wir legen einen großen Wert auf Digitalisierung, auf Skalierung, um unsere Idee, um die Botschaften unserer Experten, das Wissen möglichst groß sozusagen zu verbreiten. Und da glaube ich einfach an Digitalisierung. Das ist ja auch, liegt auch, glaube ich, auf der Hand. Und da haben wir einfach die letzten Jahre unglaublich viel investiert in ein Team, was da Fähigkeiten hat und weiß, wie man die Menschen digital erreicht. Mhm. Wie man Produkte macht, die halt auch online funktionieren. Weil du kannst nicht einfach ein Seminar filmen, eine Kamera reinstellen und das dann irgendwie dir zu Hause angucken. Das wird irgendwann langweilig. Was vor Ort cool ist, ist zu Hause etwas langatmig. Du willst dich nicht beim 3-Tages-Seminar willst du dich nicht 3 Tage zu Hause in dein Zimmer, in deinen Keller einschließen, vom Rechner 8 Stunden am Tag. Das hältst du ja nicht aus. So, wenn du aber die Dinge zusammendampfst, gewisse Dinge noch online aufnimmst, ein Workbook dabei, hast Checklisten, die das nicht an einem Tag anguckst, sondern über mehrere Tage gestückelt in gewisse Häppchen, die dir vorgegeben sind, etc., dann funktioniert das auch online. Und dieses Wissen zu haben, Autoren zu haben, die weiß, wie man Inhalt von der Offline-Welt in die Online-Welt transferiert, etc., das ist das, womit wir uns in den letzten Jahren sehr viel beschäftigt haben und warum wir die Menschen inzwischen halt auch online so gut erreichen.
Ist jetzt geschlüsselt in einem ganz neuen Format, was ihr seit ein paar Monaten, glaube ich, macht, Gedankentanken live?
Genau, der Live-Club.
Ja, genau.
Live mit F geschrieben, genau, wie das Leben. Genau. Quasi ein Format, wo wir, die Idee sozusagen, die dahinter steckt, ist der Lebensclub sozusagen, wo ich das Wissen bekomme, um ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Und auch da wieder das gleiche Prinzip, das darf Spaß machen, das darf Bock haben, mit Menschen, die genauso drauf sind wie du, mit den besten Coaches, nicht irgendwelcher, sondern wir haben halt geschaut am deutschsprachigen Markt, wer sind die besten Leute, damit haben wir erstmal angefangen, jetzt werden wir das natürlich erweitern um weitere Coaches und machen da Veranstaltungen, Online-Seminare, sind jetzt in der Olympiahalle mit hoffentlich 10.000 Menschen. Der Vorverkauf ist sehr, sehr gut gestartet. Das heißt, sieht so aus, dass
wann seid ihr da nächstes Jahr? Dann?
Im Juni, ich glaube 22. Juni, glaube ich, sind wir in der Olympiahalle. Ein guter Freund, der Tobi beispielsweise, ist auch dabei.
Habe ich schon mal gehört.
Ja. Hast du schon mal gehört. Also auch das wird, glaube ich, ein tolles Event. Machen aber auch ganz, ganz viel kostenfrei. Also wir haben jetzt wirklich angefangen, ich glaube, bis auf das Event haben wir bisher noch gar keine Produkte oder so, sondern erstmal, wir bauen gerade eine riesen Community auf, da sind jetzt 100.000 Menschen drin. Wir haben gerade eine Visions-Challenge beispielsweise gemacht mit 3.500 Menschen, die angefangen haben, ihre Vision erstmal zu entwickeln. Das ist ganz spannend. viele Menschen machen Persönlichkeitsentwicklung, wollen sich optimieren, wollen sich verbessern. Wenn du fragst, wo willst du denn eigentlich hin? Mhm. Kommen vielleicht noch so Dinge, ich will ein Haus, ich will ein Auto, ich will einen guten Job, aber
was ist es?
Wie willst du eigentlich dein Leben leben? Wie ist die Vision von deinem Leben in 2-3 Jahren? Wo möchtest du eigentlich sein? Und damit meine ich nicht nur Kontostand, das könnte auch ein Punkt sein, sondern vielmehr, wie fühlst du dich eigentlich in dem Leben, was du dir vorstellst? Und was für äußeren Umstände nimmst du wahr? Welche Beziehung möchtest du haben? Wie möchtest du, welche Qualität soll deine Beziehung haben, etc.? Ja. Und da haben wir beispielsweise eine Challenge gemacht, wie du dir das systematisch erarbeitest, um erstmal zu wissen, wo möchtest du überhaupt hin? Weil dann kann ich anfangen zu schauen, okay, warum bin ich noch nicht da? Was fehlt mir denn eigentlich, um da hinzukommen? Welche Überzeugungen habe ich über das Leben, was ich eigentlich führen möchte? Wenn ich sage, das ist schwer, das geht gar nicht, ja, dann wird es schwer und dann wird es auch nicht gehen, ne? Und so weiter. Und mit solchen Themen beschäftigen wir
uns. Ist das auch ein Stück weit Verwirklichung für dich? Weil ich höre ja auch raus, du hast dich ja selber auch mit diesen ganzen Themen beschäftigt. Ne? Ihr baut da jetzt nicht was auf, was ihr selber nicht gemacht habt.
Ich selbst mache. Also, ich habe die Challenge mitgemacht. Ja. Ne? Und ich beschäftige mich gerade damit, wie sieht eigentlich der Alexander in 2 Jahren aus? Wie möchte ich mein Leben jetzt eigentlich führen? Weil wenn du mich fragst, führst du das Leben genauso, wie du es führen möchtest? Nein. In vielerlei Hinsicht bin ich mit meinem Leben recht zufrieden. Aber es gibt sicherlich Dinge in meinem Leben, von denen ich sage, so stelle ich mir eigentlich nicht mein Leben vor. Wow. Ja, wenn ich sage, ich gehe über meine Grenzen hinaus regelmäßig, und damit meine ich nicht, also bewusst punktuell über den Grenzen gehen, das ist super cool, sondern so ein gewisses auch getrieben sein, immer mehr zu erreichen, noch mehr zu machen, da ist wieder eine Stunde frei geworden im Kalender, ach super, wie fülle ich sie wieder, ne? Die Balance Familie und Beruf, das hinzukriegen, eine junge Familie mit 3 Kindern, einer wunderbaren Frau und 3 wunderbaren Kindern braucht halt Aufmerksamkeit, natürlich. Eine Firma mit 55 Mitarbeitern braucht auch Aufmerksamkeit, ein Mensch, der viel arbeitet, braucht auch für sich selbst viel Aufmerksamkeit, also das sozusagen zu balancieren, ist eine Herausforderung. Wie kriegt man das hin? Was ist die perfekte Balance zwischen Beruf, Karriere, einem selbst? Ich habe sie noch nicht gefunden.
Also das ist total cool, weil ich wollte dich abschließend nämlich jetzt fragen, wie schaffst du das eigentlich, diese Balance herzustellen? Aber das ist cool. Ja. Das heißt, du beschäftigst dich auch selber jeden Tag damit, wer bin ich eigentlich, wo will ich hin? Das ist ja eigentlich eine Never-Ending-Story.
Total. Ne? Ja. Also das Leben ist eine Never-Ending-Story.
Ja.
Punkt. Es gibt, glaube ich, immer Themen und Bereiche, wo man noch besser werden kann. Mit besser meine ich jetzt nicht, die Gefahr ist jetzt schnell noch erfolgreicher, sondern besser im Sinne von, man kann sich noch wohler fühlen, noch besser fühlen, noch gelassener sein und so weiter und so fort. Und daran ständig zu arbeiten oder sich Stress zu machen, und arbeiten könnte es auch wieder Stress identifiziert werden, sondern vielleicht auch mal daran zu arbeiten, nichts zu tun, das ist wahrscheinlich eher meine Herausforderung, einfach mal häufiger nichts zu tun, das ist eine Herausforderung. Und der arbeite ich, und um deine Frage noch zu beantworten, machen wir deswegen den Live-Club? Ja klar, also bei Gedankentanken gibt es Bereiche, wie macht man Unternehmen erfolgreich, wie verwirklicht man seine Passion in eine erfolgreiche Selbstständigkeit und wie wird man als Mensch sozusagen glücklich und erfolgreich. Und das sind alles sehr eigennützige Dinge, die wir da tun, weil genau das sind unsere Themen, die wir total geil finden bei Gedankentanken. Wir sind selbst unsere besten Kunden.
Ja, aber besser geht's ja nicht. Das ist ja mega. Mir ist noch eine Frage eingefallen für zum Schluss. Du hast mir mal erzählt, dass du, das können wir, glaube ich, auch hier ganz offiziell machen, großer Schalke-Fan bist.
Tatsächlich.
Und auch ein ambitioniertes Ziel da hattest. Magst du hier auch darüber sprechen? Oder?
Tatsächlich. Stimmt, ich erinnere mich an das Abendessen. Da habe ich das wahrscheinlich erzählt.
Ja, genau.
Tatsächlich, ich bin, ich weiß nicht, in sehr jungen Jahren Schalke-Fan geworden und auch sehr enthusiastischer und begeisterter. Also habe einen, durch meine Adern fließt königsblaues Blut. Und ich habe tatsächlich irgendwann mal, ich habe damals meinen Traumjob gehabt bei Robert Betz. Das war wirklich, in eine Firma zu kommen oder eine Firma aufbauen zu dürfen. Ich durfte sie damals sehr maßgeblich mitgestalten, mit aufbauen, 40 Mitarbeiter einstellen in einer Traumbranche der Persönlichkeitsentwicklung mit einem ganz, ganz tollen Lehrer, Robert Betz sozusagen an der Spitze. Und das war für mich wirklich ein Traum. Ich habe damals immer spaßeshalb gesagt, ich habe meinen Traumjob, musste das dann immer einschränken. Bundesaußenminister fände ich cool. Da könnte man sich alle Länder anschauen und wie Deutschland repräsentieren, würde ich heute vielleicht auch nicht mehr so sagen, aber zumindest mal war das mein Traumjob. Und oder Schalke-Manager. Das habe ich mir so spaßeshalber gesagt, aber da war schon auch ein Funken Ernsthaftigkeit dran. Und da habe ich mich irgendwann damit beschäftigt, Schalke-Manager zu werden. Ich glaube, dafür gibt es immer bessere Leute als mich, also sportlicher Manager zumindest, andere Funktionen. Würde ich mir vielleicht auch noch zutrauen. Aber tatsächlich, in Schalke wird sozusagen, die Entscheidung werden im Aufsichtsrat gefällt. Das ist sozusagen das Steuerungsgremium des Vereins. Und ich habe mich damit beschäftigt, wie wird man eigentlich Aufsichtsratmitglied, und durfte feststellen, dass das gar nicht so schwierig ist. Und jetzt habe ich mich 3-mal beworben für den Aufsichtsrat. 3-mal bin ich bisher gescheitert. Aber ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir und auch da wieder, ich glaube, dass ich da irgendwann reinkommen werde. Und dann bin ich nicht Schalke-Manager geworden, aber zumindest Aufsichtsmitglied und darf die Geschicke meines Traumvereines sozusagen mitgestalten für die Zukunft. Das wäre tatsächlich ein Traum von mir.
Ich finde das total krass, weil das ist bei allem, was worüber du sprichst, was erfolgreich geworden ist in deinem Leben, ist genau die gleiche Energie dahinter, wie du das sagst. Deswegen weiß ich, dass es irgendwann der Fall sein wird. Ich sehe das schon. Von Manager von Schalke, Alexander Müller, finde ich, hört sich auch gut an. Alex, ich danke dir sehr für deine Zeit hier, aber mega viele Insights. Ich glaube, wenn die Leute einfach Gedankentanken eingeben im Internet, zu euren Videos finden, zu eurem Live-Club finden, dann haben sie einen riesen Mehrwert davon. Gibt es noch irgendwas, was du, wo du sagst, okay, das ist vielleicht der erste Anhaltspunkt, mal zu gucken, um ein bisschen mehr über euch zu erfahren?
Tatsächlich, was ich gerade erzählt habe, das ist tatsächlich gerade etwas, was wir gemerkt haben, es kam super toll an, im Live-Club diese Visions-Challenge zu machen. Ja, wenn man sich zum Live-Club, da kann man sich kostenlos registrieren, was habe ich gerade gesagt? Die Visions-Challenge findet man dann auch wahrscheinlich sehr, sehr schnell. Und die mal mitzumachen, die geht über, ich glaube, 7 oder 8 Tage. Ist ein tolles Workbook dabei, komplett kostenfrei. Meditation von Walter Hommelsheim und Christina Grahn Hommelsheim haben das gemacht. Ganz, ganz toller Kurs, kann ich empfehlen.
Super. Alex, vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns auf jeden Fall regelmäßig wieder, würde ich sagen. Und danke auch für deine Offenheit.
Danke, Christian.
Macht es gut, Leute. Tschüssing. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen? Und was konntest du für dich und dein Leben mitnehmen? Schreib mir dazu eine Rezension auf iTunes. Dazu musst du einfach nur diesen Podcast abonnieren oder gehe auf Instagram oder Facebook und schreib mir eine persönliche Nachricht. Ich freue mich, dir von dir zu hören und freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, hier im Ultimate Power Podcast. Bis dahin, alles Gute, viel Erfolg und eine schöne Zeit. Bye, bye.
Thanks for listening to the Ultimate Power Podcast. Join us again for another great episode about inner and outer strength. Don't forget to subscribe and leave a review. Until next time, keep reaching for your goals.